Deutschlandfunk Interview.
Ein Bundespräsident, der nicht darf, ein Kanzler, der nicht will. Der Oppositionsführer wollte aber, Friedrich Merz, wie auch Fraktionskollege Roderich Kiesewetter. Gemeinsam waren sie in der Ukraine, erst in Irpin, in der Nähe der Hauptstadt, entlang von unzähligen Häuserruinen, darunter zerstörte Krankenhäuser, zerstörte Kindergärten. Dann Kiew selbst, ein Treffen mit dem Präsidenten, mit Volodymyr Zelensky. Seit gestern Abend sind beide wieder zurück in Deutschland. In Berlin. Roderich Kiesewetter, früher selbst Berufssoldat, ist jetzt bei uns am Telefon. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Müller.
Herr Kiesewetter, wussten Sie, dass der Krieg so aussieht?
Ich habe es geahnt. Ich kannte es ja vom Balkan und aus Afghanistan. Aber vor Ort zu sehen, mit Betroffenen, mit Bürgerinnen und Bürgern zu sprechen oder mit dem Bürgermeister von Irpin oder mit Vitali Klitschko, dem Bürgermeister von Kiew, ist etwas ganz anderes. Wenn Sie dann auch mit Betroffenen vor Ort stehen, vor zerstörten Häusern und dann auch merken, mit welcher Zuversicht, mit welchem Kampfgeist die Bürgermeister ihre Bevölkerung zusammengehalten haben und mit welcher Hoffnung sie mit Abgeordneten aus Europa sprechen. Also es war sehr, sehr bewegend und in Irpin wurde ja entschieden, dass Kiew nicht fällt, weil die Irpiner Bürger und das dortige Militär gegen eine zwölffache Übermacht gekämpft haben. Also es war bewegend, das persönlich zu sehen, aber auch den Aufbau willen. Dort waren Elektriker, dort waren wurden Wasserleitungen geflickt, dort wurde aufgeräumt. Also auch der Blick nach vorne in diesem Land ist sehr bewegend.
Also der Optimismus ist das, was Ihnen vor allem jetzt im Hinterkopf bleibt nach diesem Besuch?
Der Optimismus und auf der anderen Seite auch parteiübergreifend vom überraschenden eintreffenden Präsidenten bis hin zu den geplanten Besuchen mit der Rada, mit Oppositionsführern wie Timoschenko, Poroschenko oder dem dem Ministerpräsidenten und dem Rada-Präsidenten, war sehr klar das parteiübergreifende Signal an Deutschland, danke Bundestag, dass ihr so eine klare Zusage getroffen habt, die Ukraine finanziell, infrastrukturell und militärisch zu unterstützen. Und das war sehr gut, dass Friedrich Merz das persönlich aufgenommen hat, denn er hat ja auch diesen Antrag initiiert, aber es ist parteiübergreifend vom Bundestag verabschiedet worden. Und das wollten die Leute wissen. Und das war wirklich beeindruckend, wie auch die Parteien in der Rada zusammengestanden
haben. Haben Sie damit gerechnet, dass Oppositionspolitiker so offen und so interessiert auch rezipiert werden?
Es ging hier nicht um Opposition. Merz wurde als Vertreter des Bundestages und der größten Oppositionspartei empfangen. Aber es ging eher darum, starkes Signal, dass aus Deutschland jemand kommt, nachdem ja die Vertreter der drei Ampelparteien vor einiger Zeit da waren. Das ist ein gutes Signal und ich glaube, dass sehr bald auch Olaf Scholz in die Ukraine reisen wird. Also es wurden hier Brücken gebaut und es wurde sehr stark gezeigt, wie willkommen deutsche Hilfe, aber auch deutsche Spitzenpolitiker in der Ukraine sind.
Sie formulieren diplomatisch. Ist das ein Fehler, dass Olaf Scholz noch nicht da gewesen ist?
Er hätte früher reisen müssen. Jetzt sind die Bedingungen eben so, wie sie sind. Aber ich glaube...
Wie sind Sie denn, Herr Kiesewetter?
Naja, es ist halt sehr viel Zeit vergangen. Und die Außenministerin und auch einige Ausschussvorsitzende haben den Takt vorgegeben. Aber der Bundeskanzler hat doch jetzt jede Rückendeckung. Einmal durch den starken Antrag, parteiübergreifend mit über 400 Stimmen aus dem Parlament. Und es wird sicherlich in den nächsten Wochen da ein ganz starkes Signal geben. Da bin ich sehr zuversichtlich. Wir sollten es da nicht auf Tage abhängig machen, sondern einfach deutlich machen, der Bundeskanzler ist in der Ukraine willkommen. Genauso wie Deutschland fest an der Seite der Ukraine steht. Da gibt es nichts zu zweifeln.
Der Bundespräsident ist nicht willkommen. Spielt das eine Rolle? Würden Sie dieses Kriterium anwenden?
Der Bundespräsident hat ja gestern sehr deutlich gemacht, dass er bereit ist zu reisen. Das war in Rumänien. Und Olaf Scholz wurde von Friedrich Merz unterrichtet. Bevor hier Einzelheiten besprochen werden, ist es erstmal wichtig, dass Friedrich Merz Olaf Scholz und den Bundeskanzler unterrichtet. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es zu einer guten Lösung kommen wird. Und dass keine Hader ist zwischen Deutschland und der Ukraine, hat ja auch gezeigt, dass Zelensky kurzfristig kam und sich über eine Stunde Zeit genommen hat. Da ging es nicht um Parteipolitik, sondern um die großen Linien.
Aber das hat er Ihnen gegenüber eben getan, gegenüber Friedrich Merz, gegenüber Ihnen. Meine Frage ist ja, ist das für den Kanzler ein nachvollziehbarer Grund, nicht zu reisen, weil der Bundespräsident nicht kommen darf?
Ich glaube, dazu ist alles gesagt. Und ich denke, dass sehr rasch eine Reise stattfinden wird.
Sagen Sie uns noch einen Satz.
Blick nach vorne.
Okay. Großoffensive, das ist das, was wir gelesen haben in den vergangenen Wochen immer wieder, gepaart mit der These der Annexion, also das heißt mit der Annektierung gleich der Krim 2014. Das soll jetzt alles im Osten der Ukraine kommen und eine Generalmobilmachung in Russland als Folge dessen. Gibt es eine neue Dimension des Krieges in wenigen Tagen?
Also Putin hat ja noch 3-4 Tage Zeit, von seinem Verhalten abzurücken und könnte den Krieg auch einstellen, indem er sich auf das, was er bisher mit seinen Truppen erreicht hat, auch an fürchterlichen Verbrechen, aber auch an Geländegewinnen einstellt. Die Signale sind aber andere. In Kaliningrad gibt es Nuklearübungen, wie vorhin berichtet wurde, also wo tatsächlich getestet wird der Einsatz von Nuklearwaffen. Das ist eine Drohkulisse, die aufgebaut wird. Wir sollten hier nicht verzagen, denn wenn wir die Ukraine nicht unterstützen würden, würde Putin weitermachen. Es würde, wie er angekündigt hat, das Baltikum erpresst werden. Es würde Moldau fallen. Also insofern starke Unterstützung. Die Mobilisierung hat nämlich zur Folge, dass rund 900.000 Reservisten der russischen Streitkräfte einberufen werden können. Das würde das Kräfteverhältnis dramatisch verändern. Aber noch ein Punkt aus Irpin selbst. Die Ukrainer wollen und brauchen auch weitreichende Waffen, um zu verhindern, dass die Russen ihre Zivilbevölkerung in den Städten und Dörfern drangsalieren. Sie müssen sie raushalten. Es sind fürchterliche Menschenrechtsverbrechen, wo Frauen und Kinder aneinander gekettet werden, mit Sprengsätzen versehen werden. Wenn man helfen will, dann zerlegen sich diese Sprengsätze, fürchterlichste Kriegsverbrechen. Und all das rechtfertigt jegliche Unterstützung der Ukraine im Rahmen des Völkerrechts, finanziell, moralisch und eben auch militärisch.
Also für Sie ganz klar, auch in der Partei, meine Frage an Sie, dass es weitere Lieferungen geben muss, noch schwerere, effektivere Waffen, wie auch immer definiert.
Weitreichende Waffen, um die Russen auf Distanz zu halten und abgestimmt zwischen den europäischen und den NATO-Partnern. Ja, das muss es geben und das muss auch in der Abstimmung so erfolgen, dass vorher getestet wird, dass es auch funktioniert. Nicht, dass irgendwelche Softwaresysteme, die Munition zu den Artilleriehaubitzen nicht passen. Also lieber einen Tag länger warten, ich spreche hier von Tagen, nicht von Wochen, nicht verzagen, sondern im Vorfeld alles möglich machen, damit abgestimmt die europäische Hilfe dort auch wirksam ist.
Hört sich ziemlich chaotisch.
Die Leute dort verteidigen unsere Freiheit.
Hört sich ziemlich chaotisch an, sorry, dass ich da
reingehe.
Ja,
so ist es. Ja. So ist es. Wir haben viel zu viel Zeit verloren. Ja.
Ja. Wissen Sie, warum das ist und wer dafür verantwortlich ist?
Naja, wir haben innerhalb der NATO-Staaten unterschiedliche Ausrüstung, unterschiedliche Softwareeinrichtungen an Waffensystemen. Das muss jetzt ganz schnell harmonisiert werden, damit eine deutsche Haubitze mit niederländischer Munition harmonisiert, damit auch ausreichend Munition vorhanden ist, beispielsweise für die Gepard-Panzer. Aber auch, dass es insgesamt eine abgestimmte Lieferung ist über weitreichende Waffen. Die Gespräche finden ja statt. Das koordinieren die Minister, die Verteidigungsminister, die Außenminister. Aber wir sehen halt, Deutschland hat 8 Wochen zu lange gewartet. Und der Schub, den jetzt der Bundeskanzler hat, die Bundesregierung durch den Bundestag, den sollte die Bundesregierung jetzt auch nutzen, denn das war schon ein starkes Signal des Bundestags letzte Woche.
Also Zusammenarbeit, Koordination innerhalb des Bündnisses, auch gemeinsam in irgendeiner Form Waffen einzubringen, wenn es denn notwendig ist, ist da vor 5 Jahren keiner auf die Idee gekommen zu sagen, wir müssen die Systeme kompatibel machen. Hört sich ein bisschen so an wie Corona-Pandemie-Bekämpfung zwischen den Bundesländern.
Ja, es gibt eine ganze Menge, was wir nachholen müssen, einschließlich einer Sicherheitskultur, einer besser koordinierten Standardisierung unter den Waffensystemen. All das, was meine Kollegen Wade, Fuhlhardt, Röttgen und ich seit vielen Jahren sagen, Harmonisierung, Standardisierung, Verbesserung der Zusammenarbeit, das führt der Krieg jetzt alles herbei. Aber es ist eben auch eine Sache der Zeit, das rasch umzusetzen. Wichtig ist, dass wir im Fokus haben, die Ukraine darf diesen Krieg nicht verlieren. Wenn alles gut geht, kann sie diesen Krieg auch gewinnen. Wir sind dort auf sehr motivierte, politisch verantwortlich gestoßen, parteiübergreifend, auch Timoschenko und Poroschenko, was mich sehr erstaunt hat. Und wir sind auf hochmotivierte, politisch und militärisch verantwortliche Führungskräfte gestoßen. Muss ich wirklich sagen, die Ukraine verdient die Unterstützung. Sie wissen auch um ihre Defizite mit Blick auf Korruptionsbekämpfung, Rechtsstaatlichkeit. Aber sie wollen in die Europäische Union und sie werden alles tun, dass sie beitrittsreif werden. Und sie verdienen auch den Kandidatenstatus noch in diesem Jahr.
Ich gebe Ihnen noch eine Frage, weil ich eben gefragt habe, in der Partei umstritten, unumstritten. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, Ihr Parteifreund, ist gegen die Lieferung von schweren Waffen, warnt vor einer weiteren Eskalation, vor einer weiteren Dimension des Krieges. Haben Sie mit ihm darüber sprechen können?
Wir sind im Austausch gewesen zu einem früheren Zeitpunkt und er hatte mich auch eingeladen, vor der CDU Sachsen einen Vortrag zu halten. Im Internet haben über 220 Mitglieder und Abgeordnete teilgenommen. Er kennt meine Position. Ich verstehe seine, aber sie ist nicht angemessen in einer Zeit, wo die Ukraine um ihre Freiheit kämpft. Und würden wir keine schweren Waffen oder weitreichende Waffen liefern, dann würde die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnen und Russland stünde an der Haustür von Moldau und würde dann auch in Sachsen anklopfen.
Dann ist das kontraproduktiv, was er sagt.
Es ist sicherlich kontraproduktiv, aber wir akzeptieren die Meinungsvielfalt. Und das ist ja auch genauso wie der Brief mit den 28 sogenannten Intellektuellen. Wir brauchen in Deutschland eine Auseinandersetzung mit dem Thema. Wir dürfen hier auch keine Meinung vorgeben, sondern wir müssen darum ringen, um das Verständnis, dass die Ukraine nicht den Krieg verlieren darf. Denn dann verliert auch unsere Freiheit und unser Rechtssystem. Und ich glaube, das müssen wir immer und immer wieder tun. Wir haben bald wieder Kirchentage. Und in unserer Partei selbst gibt es ja auch sehr unterschiedliche Motivationen. Aber Friedrich Merz hat ja sich sehr eindeutig positioniert. Der Bundestag hat sich eindeutig positioniert. Und ich hoffe, dass Herr Kretschmer sich dann nicht dagegen stellt.
Der CDU-Außen- und Sicherheitspolitiker Roderich Kiesewetter bei uns heute Morgen im Programm. Danke, dass Sie für uns Zeit gefunden haben.
Gerne.
Auf Wiederhören.
Schönen Tag.
Wiederhören. Gleichfalls.